herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Die Welt in Unordnung, da hilft es wenigstens bei sich selbst für Ordnung zu sorgen. Und das kann jeder, hat den Vorteil außerdem, wer sich vom Ballast befreit, lebt leichter, sagt Gunda Borgest und muss es wissen. Sie ist professionelle Ordnungsexpertin und hilft anderen beim Aussortieren, Loslassen, Weggeben und Wegschmeißen. Weg mit dem Krempel, her mit mehr Struktur. Wie Sie Ordnung schaffen können, verrät Ihnen Aufräumberaterin und Ordnungsexpertin Gunda Borgest. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn Sie so einen Blick für Ordnung haben, was sagen Sie zu unserem Sofa, zu den Kissen?
Richtig klasse. Ja. Passt zusammen, ist geordnet, aber nicht zu akribisch. Sehr schön.
Passt. Das freut uns schon mal. Dann haben wir den ersten Test bestanden. Wenn Sie sagen, Sie sind Ordnungsexpertin, wie reagieren die Leute dann in der Regel?
Ein bisschen mit Furcht, nach dem Motto, kann ich dich überhaupt noch zu mir nach Hause einladen? Da sage ich immer, entspann dich, du musst nicht für mich aufräumen. Ich komme ja nicht immer mit dem professionellen Blick. Und aber auch oft fragen, du, ich habe da ein Problem, kannst du mal kommen? Also das ist so die Marge im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis.
Das könnte ich mir vorstellen wie bei Ärzten, wenn die sagen, ich bin Orthopäde, dann sagt man, du, ich habe Schulter oder Rücken oder Knie. Ne?
Genau, ich habe Stauraumproblem, kannst du mal bei den Papierstapeln gucken oder schau doch mal meinen Schreibtisch an.
Und genau. Können Sie immer oder in der Regel helfen?
Also in allermeisten Fällen kann ich helfen, wenn es quasi etwas ist, wo jemand tatsächlich auch Hilfe benötigt und Hilfe möchte. Mhm. Also ich bin nicht die Ordnungspolizei, also ich komme nicht irgendwo hin und sage, wie sieht es denn hier aus, lass mal aufräumen, sondern ich stelle erstmal so wie Sie auch, ich stelle viele Fragen. Ja. Wo steht jemand, was braucht dieser Mensch, was liebt der, warum hat er einen Zustand um sich herum, mit dem er nicht zufrieden ist. Also mich rufen Menschen, die sich oft in ihren eigenen Wohnungen nicht mehr wohlfühlen. Mhm. Die sagen, ich kann hier nicht mehr entspannen. Die Vielzahl der Dinge, was kann ich tun? Und damit sind wir eigentlich auch schon im Thema. Ordnung ist oft ein Prozess erstmal des Loslassens und des Wenigers. Also, dass man die Dinge, die man so hat, reduziert, also so eine Grundordnung schafft. Und das hängt dann wiederum sehr eng zusammen mit der alltäglichen Ordnung. Also ich würde sagen, die Grundordnung ist die Voraussetzung, um dann im Alltag auch gut das Ganze halten zu können.
Darüber reden wir. Sie haben ja auch wertvolle Tipps. Haben Sie schon so einen Tipp, wo Sie sagen, damit können Sie direkt heute Abend noch anfangen? Dann haben Sie schon mal so ein kleines Erfolgserlebnis.
Also ich gehe ja davon aus, dass Ordnung was sehr Individuelles ist. Also dass man Ordnung nicht verordnen kann. Mhm. Also was Sie brauchen, braucht vielleicht der Kollege hinter der Kamera nicht. Oder also deswegen sind Tipps immer ein bisschen problematisch, ja, weil es für den einen passt oder für den anderen dann nicht. Was ich schon sagen kann, ist, wie komme ich überhaupt bei diesem Gefühl von eigener Nordwand und wie fange ich überhaupt an? Und da würde ich immer sagen, gehen Sie durch Ihre Wohnung, schreiben Sie alles auf, was Sie stört. Die Kruschtelschublade, das Chaos im Buchregal, die Papierstapel auf dem Schreibtisch. Geben Sie diesen einzelnen Punkten ungefähre Zeiten. Also sagen Sie, oh, mein Schreibtisch mal so richtig clean up zu machen, dauert bestimmt 2-3 Stunden. Das heißt, Sie machen diese Eiger-Nordwand dann in kleinen Schritten. Also das ist ein Tipp, den ich geben kann, um ins Tun zu kommen. Das heißt, eine Etappe ist immer auch eine Kategorie. Ich kümmere mich mal nur um die Schuhe, nur um die Bücher oder nur mal um die Handtücher zum
Und dann
Beispiel.
Hat man statt einem großen, massiven, genau, Berg nur lauter kleine Hügelchen,
genau,
vor sich. Und dann ist man schon mutiger daran und darüber zu gehen.
Absolut. Und ich bin quasi die Bergführerin und bringe Sie zur ersten Hütte, zur zweiten Hütte. Aber das, was ich mache, ist Hilfe zur Selbsthilfe.
Ich freue mich auf mehr Tipps, sagten Sie, gibt es nicht so, aber zumindest Anregung, wie wir das dann schaffen. Es geht ja auch um die Psychologie, haben Sie gerade schon gesagt, hinter der Ordnung bzw. Unordnung. Sehr spannend. Muscheln am Strand sind ja auch so ein sehr beliebtes Mitbringsel. Und dann liegen Sie zu Hause im Regal oder auf der Ablage der Badewanne und stauben vor sich hin. Würden Sie sagen, wenn man mehr Ordnung möchte, weg damit?
Nee, würde ich grundsätzlich erstmal nicht sagen. Es kommt ja auf den Menschen an, der mich jetzt in dem Fall ruft und fragt, was meinen Sie zu den Muscheln? Wenn ich sage, wenn dieser Mensch sagt, die Muscheln brauche ich, weil die erinnern mich an einen besonders schönen Sommerabend an einem Strand, dann würde ich nie sagen, die müssen weg. Sondern da muss man einfach gucken, dass man einen Platz dafür findet, der diese Muscheln eben auch zum Erstrahlen bringt und nicht irgendwo in der Kruschtelschublade vergessen lässt.
Also ich merke schon, Ordnung ist nichts Allgemeines, sondern etwas sehr Individuelles. Ordnung schaffen, Ordnung halten und zwar für immer. Wie das geht, das verraten Sie uns jetzt. Auch zunächst ein ordentliches Porträt von Laura Körner.
Aufräumexpertin. Ja.
Wie hört sich das an?
Richtig gut. Sie hat schon als Kind ihr Spielzeug nach Farbe und Form sortiert. Mit 50 macht sie schließlich ihre Passion zum Beruf. Sie hilft Leuten beim Aufräumen, Sortieren und Verschönern ihres Lebensraums. Ihre Devise?
Weniger ist mehr. Nur noch die Dinge, die man braucht und die man schön findet.
Ihr Vorgehen? Sorgfältig, nachhaltig und stets individuell auf den Kunden abgestimmt. Für Ordnung, die bleibt. Ein ordentlich herzliches Willkommen. Wunderbar Geest.
Ja, weniger ist mehr. Stimmt das?
Ich würde sagen, in den allermeisten Fällen schon. Also wir alle haben zu viel Kram, wir haben zu viel angehäuft. Die Frage ist natürlich, warum tun wir das? Warum kaufen wir so viel? Ist auch Teil meiner Arbeit, diese Frage zu ergründen mit den Menschen, die mich um Hilfe bitten, dass dann, wenn wir einmal die Grundordnung geschaffen haben, also das Substrat der Dinge hergestellt haben, dass wir schon auch schauen, dass nicht wieder ganz viel hineinflutet. Mhm. Also das ist auch ein Teil meiner Arbeit, ist auch natürlich ein Thema dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet. Weniger Konsum bedeutet weniger Dinge, bedeutet weniger Verbrauch von Ressourcen, bedeutet aber im eigentlichen Leben dann des Menschen auch, ich muss mich um weniger Zeugs kümmern. Und das, was rausgeht, also das, was wir aussortieren, bitte nicht wegwerfen, sondern tatsächlich bei der Diakonie, beim Roten Kreuz, bei anderen Organisationen nachfragen, wer braucht was, Flüchtlingsheime. Also die Dinge dürfen gehen, aber sollen nicht in der Mülltonne landen.
Ordnung schaffen, das macht ja leichter. Man wird ballastlos. Macht das glücklich?
Es macht zufriedener und also ich höre immer wieder von den Menschen, denen ich helfe, sie sagen, ich konnte mich in meiner eigenen Wohnung nicht mehr entspannen. Also ich nenne es so die Kakophonie der Dinge, dass man sagt irgendwie, das ruft mir ja alles was zu. Bitte brauch mich mal wieder, verstau mich, pfleg mich, verstau mich. Also dass die Dinge einem was zurufen, die sind nicht nur Dinge. Mhm. Und dass das leiser wird, ruhiger wird, also die äußere Ordnung hat mit der inneren zu tun. Und man kann sich, glaube ich, wirklich besser konzentrieren, klarer denken, wenn es im Außen nicht mehr so viel Unruhe gibt.
Unruhe durch Unordnung, heißt es, Unordnung kann auch Stress machen?
Ja, absolut. Gibt es auch Studien dazu. Es ist vor 2 Jahren eine Studie rausgekommen in Yale, die ganz klar nachweist, sozusagen, wie sich Gehirne in der Funktionalität verändern, wenn im Außen tatsächlich diese Kakophonie herrscht, dass Konzentration weniger gut möglich ist.
Was passiert denn genau im Hirn, wenn es unordentlich ist?
Das sind Ablenkungsmomente. Ja. Also das ist tatsächlich so, dass wir sozusagen uns sehr viel stärker darauf, also wir müssen mehr Kraft aufwenden, mehr Konzentration, um das auszublenden. Mhm. Ja? Und also das ist schon interessant, dass sich die Wissenschaft dem auch widmet.
Also Klarheit schaffen hat auf jeden Fall Vorteile. Wir haben jetzt hier mal so das Bild einer Schublade, die es wahrscheinlich in jedem oder in fast jedem Haus gibt. Also bei mir gibt es so eine.
Ja, bei mir auch.
Bei Ihnen auch? Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Die sieht ein bisschen anders aus, aber ich glaube, eine Krüschelschublade darf in jedem Haus aus meiner Sicht sein, ja, weil sie auch eine Entlastungsfunktion hat. Es liegt was rum und ich tue es mal in die Schublade. Das Thema ist dann nur, kommt es irgendwann da wieder raus? Also sammle ich etwas, wo ich dann sage, jetzt gucke ich mir mal alle 2-3 Monate diese Schublade an und sortiere die Dinge wieder dahin, wo sie dann eigentlich hingehören.
Genau das macht man ja meistens nicht, ne? Sondern man schiebt oder schmeißt von oben rein. Genau. Und dann weiß man gar nicht mehr so genau, was da drin ist. Also Sie würden sagen, wenn man so eine Schublade hat, auch die immer mal wieder komplett raus alles und gucken, was da mittlerweile drin ist und vielleicht auch was wegschmeißen.
Ja, genau, also dass man immer mal wieder schaut und sagt, also so, was hat sich da so angesammelt, zum Beispiel in der Schublade oder an Zeitungsstapeln. Also dass man, wenn man die Grundordnung einmal hergestellt hat, immer mal wieder auch durchguckt, hat sich irgendwo sozusagen die Ansammlung wieder, ist sie wieder passiert.
Was sind denn die großen Ausreden oder die Gründe, warum man nicht rangeht an so eine Schublade und an den Keller und den Kleiderschrank?
Also ich glaube, da sind wir jetzt bei schon tiefen psychologischen Fragen. Also zum Beispiel, jemand, der nicht so gerne oder der prokrastiniert bei den Steuerunterlagen.
Also immer wieder aufschiebt.
Aufschiebt, immer wieder sagt, naja, morgen, naja, übermorgen. Also ich glaube, dass das Themen sind, dass das Blockaden sind, wo man tatsächlich ein bisschen tiefer graben muss. Also die Psychologie der Ordnung und des Aufräumens sich ein bisschen bei sich selbst anschaut. Also zum Beispiel habe ich eine Kundin, die sagt, dieses Steuerthema macht mich wahnsinnig. Und dann, wenn man dann aber ein bisschen genauer fragt, und das frage ich ja in den Momenten, wo ich mich mit jemandem dann bei sich zu Hause treffe, wenn man dann guckt und sagt, oh ja, das mit der Bürokratie, ich finde das schrecklich. Also da steht meistens eine Abneigung dahinter von dieses ganze Thema Zahlen, mich interessiert es nicht. Und damit wird es natürlich größer, als zu sagen, ich mache es jetzt einfach.
Einfach mal sich dran setzen. Also ich bin auch leider so eine Kandidatin. Ich schiebe auch und bis zum letzten Termin.
Genau. Und damit wird es größer, als es eigentlich ist. Und das heißt, also sich da selber auch ein bisschen auf die Spur zu kommen und zu sagen, woran liegt es denn jetzt genau bei mir? Oder bei Dingen, was fällt noch schwer? Erinnerungsstücke auszusortieren. Erbstücke auszusortieren. Man muss es ja auch nicht, ich sage auch nicht, man muss minimalistisch leben. Mhm. Man kann auch Fülle tatsächlich anders ordnen und dann hat man was von seinen 23 Tekannen. Aber wenn sie quasi nicht in einer schönen Ordnung sind, dann können sie belastend sein, wenn ich nicht mehr rankomme, wenn ich etwas aus der dritten Reihe irgendwo hervorkrusteln muss. Ja? Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass es tatsächlich etwas ist, wo wir quasi im Außen sortieren und dann das Innere sich tatsächlich auch verändert.
Sie helfen Menschen, sich zu sortieren, auszumisten, Ordnung zu schaffen. Und wie das in der Praxis aussieht, das schauen wir uns mal an bei einer Kollegin von Ihnen hier aus Hamburg. Katrin Brinkmann hat sie begleitet.
Mit Sarah Köpke und ihrem Lastenrad kommt Ordnung ins Leben anderer. Seit 5 Jahren ist die Hamburgerin als Aufräumcoach im Einsatz.
Das Schöne ist einmal, überhaupt mit Menschen zu arbeiten und die Geschichten hinter diesen Häusern und Wohnungen und Menschen natürlich auch kennenzulernen. Und dass man einfach merkt, wie diese Anspannung von den Menschen abfällt, wenn dann aufgeräumt wurde.
Das Gästezimmer von Krankenschwester Jeanette Braun auf den ersten Blick recht ordentlich. Doch hinter den Schiebetüren droht Ungemach.
Hier hinter ist alles gemischt. Küche waschen, Deko, meine Schuhe, ist der Drucker, Lesestoff, Sportsachen, Kleidung. Mhm. Das hätte ich gern irgendwie sortiert und auch ausgemistet. Ein bisschen Hilfestellung noch mal beim Loslassen.
Dann würde ich sagen, legen wir doch mal los. Mhm.
Das Credo der Diplom-Sozialpädagogin, nur Dinge zu behalten, die regelmäßig gebraucht werden und die einen glücklich machen.
Und ganz oft ist es ja auch so, dass Dinge, die man gar nicht mehr so wirklich nutzt, dass die trotzdem unterbewusst mit einem kommunizieren. Dass man so, ertrag mich doch mal wieder. Und da sollte man gucken, ob man bestimmte Dinge noch mag oder die auch loslassen kann.
In den Müll wandert hier übrigens so gut wie nichts.
Und zwar die Dinge, die du aussortierst, die können wir gerne dann in diese Boxen tun. Und im Nachgang würde ich die dann wegbringen mit meinem Lastenrad und die spenden wir dann.
Die Strickjacke ziehe ich nicht an, die kann einen anderen erfreuen. Dasselbe gilt für diese Spaziergeschuhe, mit denen laufe ich auch nicht mehr.
Die darf auch gehen, die habe ich auch nicht mehr angezogen.
Das Loslassen fällt der Mutter von 4 Kindern erstaunlich leicht.
Letztendlich müssen eines Tages meine Töchter für mich hier aussortieren und ausräumen. Und dann möchte ich doch auch gern, dass sie es leicht haben mit meinen Sachen.
Manche brauchen ganz lange oder können sich wirklich schwer von Dingen lösen. Und ja, Jeanette macht das echt wunderbar. Also es wirkt so ganz, ganz einfach, ne? Dass das dir auch leicht fällt und dir gut tut.
Was bleiben darf, sortieren die Aufräumexpertin und Kundin Jeanette jetzt zurück in den Wandschrank. Die Veränderung nach gut 2 Stunden ausmisten, alles ist luftiger und vor allem übersichtlicher. Der Vorher-Nachher-Effekt macht's deutlich.
Ich bin ganz happy. Das ist ja noch besser geworden, als ich erwartet hatte tatsächlich. Genau, und dass ich mich doch von vielen wieder noch mal trennen konnte. Darüber freue ich mich eigentlich am meisten.
Ich bin echt begeistert, wie leicht du dich von den Dingen auch gelöst hast. Boah, schwer.
Der Inhalt der randvoll bepackten Taschen wird nun ein zweites Leben bekommen. Bei Oxfam im Stadtteil Ottensen. Die Ehrenamtlichen des Secondhand-Ladens machen sich sogleich ans Auspacken.
Wow, und Schmuck dabei, wie toll. Uff, das sieht doch toll aus. Ja, guck mal. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, klasse, nehmen wir auch gerne. Dankeschön. Die Erlöse gehen ja dann auch wieder in soziale Projekte, was ich auch total toll finde.
Ausgemistetes nachhaltig zu entsorgen, ein Extra-Service der Aufräumexpertin aus Hamburg, den ihre Kunden besonders zu schätzen wissen.
Ich habe gerade gedacht, als ich den Schrank von der Dame gesehen habe, überhaupt das Zimmer, den Schrank. Also ehrlich gesagt, das fand ich jetzt schon sehr aufgeräumt und sortiert, oder?
Ja, ich fand es toll, wie sie sich loslösen
konnte
von Dingen, die sie nicht braucht.
Ist nicht selbstverständlich.
Ist nicht selbstverständlich. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass die Dinge eben auch bei der Kollegin dann zu Oxfam gehen oder zur Diakonie, dass sie weiterverwendet werden. In meiner Arbeit habe ich noch sehr viel zu tun, auch mit Menschen in Veränderungsprozessen. Zum Beispiel der Partner ist gestorben, die Partnerin. Man will von einem großen Haus in eine kleinere Wohnung ziehen. Das sind Prozesse, die ich begleite. Ich habe mit Paaren zu tun, die sich seit 20 Jahren über Ordnung streiten und jetzt wirklich mal eine Lösung brauchen. Da versuche ich dann zu mediieren und zu gucken, wo sind die einzelnen, die unterschiedlichen Bedürfnisse. Und ich arbeite auch mit Menschen, die am Ende ihres Lebens sagen, ich möchte jetzt quasi eine Ordnung schaffen, was die Dame im Filmbeitrag ja auch schon sagte, wo nicht meine Angehörigen später meinen ganzen Zuckmuck aufräumen müssen. Also das sind so unterschiedliche Fragestellungen, die ich habe in meinem Beruf.
Weil Sie gerade Paare ansprechen, Männer, Frauen, kann man sagen, wer mehr Ordnungssinn hat?
Nein, kann man nicht sagen. Man kann sagen, dass sich Frauen mehr um das Problem, also um das Thema kümmern. Dass sie sagen, Frauen wissen aus meiner Sicht genauer, das und das und das kann ich, das kann ich nicht und da hole ich mir Hilfe. Mhm. Während Männer manchmal nicht so stark fokussieren auf das Problem der Unordnung und sagen, naja, also wenn ich es nicht selber lösen kann, dann ist es kein Problem. Also ich habe sehr viel mehr weibliche Kundinnen.
Als da vielleicht auch eher mal fünf gerade sein lassen, wenn sie das Unordnung sehen.
Ja.
Wir haben hier ein Beispiel von einem Kleiderschrank. Stell ich mal hier hin. Sind das so Kleiderschränke, wenn Sie zu Kundinnen, Kunden kommen, wie Sie sie vorfinden?
Ja, ähnlich, also nicht immer.
Ja.
Ich habe auch Kleiderschränke, die geordnet sind, aber geordneter als das, aber die trotzdem voll sind, zu voll, dass man die Dinge nicht gut rausnehmen kann. Aber so ein Kleiderschrank kommt mir auch bekannt vor.
Wie fangen Sie jetzt an?
Ja, also wenn der Auftrag ist, einen Kleiderschrank zu sortieren, würde ich jetzt tatsächlich, wie die Kollegin eben auch im Filmbeitrag, alles rausnehmen und würde dann tatsächlich mit derjenigen, die mich da gerufen hat, sagen, okay, wir sortieren erstmal die einzelnen Kategorien, alle Pullover, alle Hosen, alle Handtücher und so weiter. Und dann gucken wir, was gefällt noch, was brauchst du, was hast du in mehrfacher Ausführung und nutzt es gar nicht. Danach würde ich sortieren.
Und können sich die Kundinnen und Kunden da in der Regel gut entscheiden?
Ganz unterschiedlich. Also das ist tatsächlich sehr individuell, was wir vorhin schon gesagt haben. Wenn jemand schon dieses Gefühl hat, ich brauche Hilfe und mich schon gerufen hat, dann gibt es ja quasi schon eine Grundbereitschaft. Und bei Sachen, wo sich jemand, bei Kleidung ist es manchmal nicht so schwierig, aber bei anderen Sachen, wo es um Erinnerungsstücke geht, ist es schwieriger. Und da rate ich auch dazu, wenn man eine Entscheidung nicht sofort treffen kann, sie kurzzeitig mal zu parken und dann vielleicht nächste Woche noch mal drüber nachzudenken, aber nicht sie ins St. Nimmerlein zu verschieben.
Es gibt ja die Aufräum-Queen, Ordnungs-Queen und Bestseller-Autorin Marie Kondo. Und die sagt ja, wenn man etwas ein Jahr nicht angefasst hat, weg damit. Sind Sie auch so radikal?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht radikal. Ich habe eher mit Menschen zu tun, ich sag mal, die Marie Kondo geschädigt sind. Also die gesagt haben, aha, ich habe da alles durchdekliniert von A bis Z und ich bin trotzdem nicht zufriedener geworden. Also das ist ein anderer Ansatz. Sie ist ja sehr strikt. Sie dekliniert die Dinge von A bis Z. Ich denke, ich gehe individueller um und es gibt für jeden, ja, also es gibt bestimmt Menschen, die mit Marie Kondo zufrieden geworden sind, aber es gibt auch welche, die gesagt haben, das war es jetzt nicht und die landen dann eher bei mir.
Was sind denn die größten Aufräumausreden oder ich will mich nicht trennen Ausreden?
Kann ich noch mal gebrauchen, ist ein Satz, den ich immer wieder höre. Oder hat mal viel Geld gekostet oder habe ich mal geschenkt bekommen. Ja? Also kann ich noch mal gebrauchen, klar, das ist ein, kann ich nicht widerlegen, aber da würde ich immer fragen, für wann kannst du es oder können Sie es gebrauchen? Also, dass man die Situation sich genauer anschaut. Und dann aber auch die Menge der Dinge mal anschaut, das und das und das und wo bleibt es dann? Also steht es dann letztlich in der Wohnung rum oder finden wir Platz dafür, was man noch mal gebrauchen kann? Beim Verschenken, beim etwas geschenkt bekommen, würde ich immer sagen, der Akt des Schenkens ist wichtiger als das Geschenk selber. Ich muss nicht etwas aufbewahren, was ich selber nicht mag, sondern ich darf es weitergeben. Also da versuche ich ermutigend zu sein. Ja. Und bei der Frage, hat mal viel Geld gekostet, würde ich fragen, okay, das Geld kommt nicht zurück. Vielleicht dann anstatt verschenken es bei eBay einstellen, aber letztlich ist es einfach ein Fehlkauf. Und ich bin ja letztlich immer Zeugin von Befreiungsprozessen. Mhm. Das ist ja das Schöne an meiner Arbeit, wenn dann die Dinge tatsächlich mal rausgegangen sind, zu erleben, wie jemand wirklich sich befreien kann oder befreit hat. Und das Glück der Befreiung ist ein wirklich ganz besonderes.
Und wenn das Thema Geld eins ist, Sie sagen es, dann kann man auch Gegenstände, Klamotten bei eBay Kleinanzeigen oder anderen Plattformen einstellen. Man kann auf den Flohmarkt gehen oder man kann sie ihm verschenken, was ja auch ein schönes Gefühl ist. Wir haben gerade gesehen Oxfam. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, auch bei Oxfam, die nehmen natürlich auch nicht alles.
Die nehmen nicht alles. Die Diakonie ist da schon besser. Also besser im Sinne von, die nehmen vieles, sortieren dann selber nochmal aus. Also dieses Abgeben von Dingen tatsächlich in einer Umzugskiste bei der Diakonie ist sehr viel unproblematischer als bei Oxfam, wo man mit einer Kiste hinkommt und mit der halben Kiste wieder weggeht. Ja. Nichts gegen Oxfam, die machen tolle Projekte, aber die sind sehr viel so aussuchender in dem, was man ihnen spendet.
Also hier in Hamburg eine ganz tolle Adresse ist Stilbruch. Die nehmen auch erstmal alles, gucken, was sie selber für einen guten Zweck verkaufen können und den Rest, der landet dann eben vielleicht, wenn es nicht anders geht, im Müll. Sie sagen, Ordnung kann jeder. Man muss aber fairerweise einschränken. Jeder, der psychisch gesund ist, kann Ordnung. Die Frau, die Georg Beinlich in ihre Wohnung gelassen hat, was absolut nicht selbstverständlich ist und wofür wir sehr dankbar sind, kann partout nichts wegwerfen und keine Ordnung halten. Sie leidet unter dem Messi-Syndrom.
Ich heiße Christine Dannenberg, bin 66 Jahre, bin gelernte Heilerziehungspflegerin. Mein Syndrom ist das Messi-Syndrom. Seit Ende der 90er Jahre, da fing das so allmählich an. Also so schleichend. Bei mir war das etwas Schleichendes. Also ich konnte es einigermaßen kaschieren, auch in der Arbeit noch. Aber dann hat sich das sozusagen immer mehr in den Vordergrund gedrängt. Ein Motiv ist, ich kann es gebrauchen. Oder es ist doch zu schade, um es wegzuwerfen. Und dann kommt man aber nicht dazu. Und dann steht das rum. Es zeigt sich an dem, dass ich es nicht loslassen kann, dass da nicht nur der Gedanke ist, sondern dass der Gedanke, der wird gespeist von diesem Gefühl, dass mir das vielleicht Schutz gibt. Und das ist eben nicht nur dieser eine Zettel, sondern es ist auch die Menge. Das Gefühl dahinter spürt man oft gar nicht. Das sitzt viel, viel tiefer und da hat man oft gar keinen Zugang zu. Weiß ich nicht, wo ich die hingelegt habe. Wenn ich etwas suche oder finden muss, dann ist es oft Stress. Wenn ich eine größere Wohnung hätte, hätte ich wahrscheinlich auch mehr Sachen. Ne, gehe ich nicht ran. Oh Mann. Das Bett, das ist eben das Gute, dass ein Hochbett ist. Und hier ist ein Sofa drunter, hier war auch mal ein Fernseher. Das ging auch alles mal, das hat sich eben gefüllt. Das ist schambehaftet. Die Gefahr ist groß, dass man dadurch vereinsamt. Okay. Ja. Guck mal. Bestimmte Karte. Ich bin eben frühgeburtig, war im Brutkasten. Dann war ich mit einem Jahr, hat meine Tante, die in Frankreich lebte, mich mitgenommen. In der Zeit haben meine Eltern sich scheiden lassen und da meinte sie, das wäre doch so chaotisch und so. Und sie fand mich eben, also sie mochte mich halt gerne und hatte ihr eigenes Kind leider verloren. Da habe ich natürlich keine Bindung aufbauen können, sage ich mal.
Im Grunde ist es so, dass die Betroffenen an die Gegenstände gebunden sind emotional. Wenn man zum Beispiel kleine Kinder sieht, die haben ja auch einen Teddy und geben den auch nicht her. Man kann Betroffenen nicht helfen, indem man bei denen aufräumt. Diesem Irrtum erliegen ja ganz viele. Es bedarf einer langjährigen therapeutischen Begleitung. Vielen ist nicht bewusst, dass es eine sehr komplexe, tiefsitzende Störung eines ehemals stark seelisch notleidenden Kindes ist.
Es wäre hilfreich, wenn man sagt, okay, der Mensch, das ist eben sein Thema, aber da ist ja auch noch der Mensch und nicht nur dieses Chaos. Und es geht um den Menschen, wie bei allen anderen Themen auch.
Ja, Respekt, Christine. Falls Sie zuschauen, ein großes Dankeschön, dass Sie uns reingelassen haben in Ihre Wohnung und damit auch in Ihr Seelenleben im Grunde. Das, was wir gerade gesehen haben, ist Ihnen das auch schon mal untergekommen oder wissen Sie damit umzugehen?
Also es ist ja immer ein großer Mut erstmal, mich überhaupt über die Schwelle zu lassen, weil in unserer Gesellschaft hat Unordnung, ob es jetzt große oder kleine ist, aber Unordnung hat immer mit Scham zu tun. Also das heißt, ich muss es noch mal schnell wegräumen, bevor Besuch kommt. Was ist das? Also, dass wir vielleicht eine bestimmte Seite von uns nicht zeigen wollen. Mhm. Wenn ich in die Wohnungen und Häuser gehe, versuche ich das sehr respektvoll zu tun und eben nicht wie die Ordnungspolizei, sondern zu sagen, wow, du hast mich hier reingelassen. Ich nehme das ernst und ich nehme das wahr und ich nehme dich wahr. Und was die Dame eben im Beitrag sagte, der Mensch steht im Mittelpunkt und nicht die Dinge. Und ich habe natürlich Anfragen von Angehörigen von den sogenannten Messies, also Messi als pathologischer Begriff, die sagen, können Sie nicht mal zu meinem Bruder kommen, können Sie nicht mal zu meiner Mutter kommen. Das lehne ich ab, weil das wäre ein Übergriff. Ja. Und wie Sie richtig gesagt haben, wie auch im Beitrag nochmal, es ist eine psychische Störung, die braucht psychologische Behandlung. Und ich kann in solchen Fällen dann begleitend sein, aber ich kann jetzt da nicht das Problem lösen.
Zumal Sie ja, und darum geht es auch in dem Buch, das Sie jetzt geschrieben für die Stiftung Warentest und wo Sie nochmal all das, was wir jetzt auch besprechen, zusammenfassen, Ordnung für immer. Es soll ja einen dauerhaften Effekt haben, wenn Sie einmal kommen und die Struktur mit jemandem aufbauen. Und die Frage ist natürlich, wenn man psychisch krank ist, ob man überhaupt dieses für immer leisten kann.
Also ich glaube, bei einer psychischen Erkrankung braucht man auf jeden Fall einen ganz anderen Ansatz als das, was jetzt in diesem Buch verhandelt wird, was ich geschrieben habe. Da geht es darum, okay, wie mache ich das, wenn ich einmal diese Grundordnung etabliert habe? Ich habe nur noch die Dinge, die ich brauche und die mir gefallen. Wie schaffe ich es im Alltag? Wie schaffe ich es, Papierberge zu vermeiden, Wäscheberge zu vermeiden? Wie kriege ich das hin, dass die Geschirr sich nicht in der Spüle stapelt? Wie schaffe ich es, meinen Schlüssel immer zu finden? Und wie schaffe ich es, Kleiderberge im Schlafzimmer zu verhindern? Also diese Alltagsroutine zu etablieren.
Jetzt möchte ich aber die Antworten auf diese Fragen.
Dafür reicht die Sendezeit nicht. Ich wollte noch einmal kurz zurückkommen zu dem Thema Scham. Ich habe zum Beispiel eine junge Frau begleitet, die hatte 6 Jahre niemanden in ihre Wohnung gelassen aus Scham und hatte mit einem kalten Badezimmerheizkörper, also einem kalten Badezimmer, 6 Jahre gelebt, weil sie Angst hatte, wenn der Heizungsmonteur kommt und ihre Unordnung sieht. Mhm. Und wir haben dann über ein halbes Jahr zusammengearbeitet und ich habe gefragt, was wünschen Sie sich? Und sie hat gesagt, ich wünsche mir, dass ich meine Kolleginnen mal wieder zum Essen einladen kann. Und das ist dann am Ende des Jahres tatsächlich passiert, zu ihrem Geburtstag. Schön. Und sie hat damals gesagt, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt in meiner Wohnung und in meinem Leben. Oh. Das war natürlich auch sehr berührend.
Sehr berührend, glaube ich. Und natürlich auch ein schönes Erfolgserlebnis. Sie haben ja eigentlich Sinologie studiert. Warum sind Sie überhaupt Aufräumen- oder Ordnungsexpertin geworden?
Ich habe Sinologie studiert und Literaturwissenschaft und habe lange an der Filmhochschule gearbeitet, habe da einen Lehrstuhl mit aufgebaut. Und als ich dann 50 war, mir hat die Arbeit sehr viel Freude gemacht mit den Studentinnen und Studenten. Aber ich habe dann gesagt, jetzt muss noch mal was anderes kommen. Und und habe dann gesagt, was mache ich besonders gerne? Ich bin gerne in Begegnung, ich bin gerne zusammen mit Menschen. Ich mache Dinge gerne schön, also habe ich immer schon gemacht, sagt meine Mutter jedenfalls und weiß ich auch. Ich kann gut strukturieren und sortieren und ich wollte selbstständig arbeiten, ohne Hierarchie. Und aus diesem hat sich dann zusammengefügt das Konzept der schönsten Ordnung. Und das war noch lange vor Marie Kondo, das war 2014. Da war dieses ganze Thema Aufräumen noch nicht so, tatsächlich noch nicht so in der Welt. Und war tatsächlich eine gute Entscheidung.
Ja, also, seitdem steht das Telefon nicht mehr still. Und natürlich fragt man sich bei einer Expertin für Ordnung, wie Sie es mit der Ordnung halten. Und Sie sind ja so frei und nett, uns mal zu zeigen, wie es bei Ihnen aussieht. Und jetzt können wir einfach mal die Bilder schauen. Und ich finde, wenn man das hier sieht, sieht man ja, wie klar das ist. Da scheint nichts rumzustehen, was nicht wirklich einfach nur da steht, aber nicht einen Nutzen hat, oder?
Ja, also das passt jetzt sozusagen zu meiner Familie und zu mir. Jemand anders würde sagen, Mensch, steht da wenig rum oder da würde ich mich gar nicht wohlfühlen. Also ich habe wenig, ich lebe minimalistisch, aber ich bin überhaupt niemand, der sagt, man muss so leben.
Ist auch Geschmackssache.
Also, es ist Geschmackssache und es ist tatsächlich nicht für alle Menschen gut. Ich habe ja vorhin gesagt, sozusagen auch die Fülle zu verwalten kann gut sein. Wenn jemand gerne sammelt, kann das toll sein, wenn man seine Sammlung auf schöne Weise darbietet und bereitet. Ja? Mhm. Also ich bin die Letzte, die sagt, jeder muss minimalistisch leben. Jeder sollte so leben, dass er sich wohlfühlt. Und wenn er diesen Zustand für sich selber nicht herstellen kann, dann fragt er Freunde, Familie oder mich.
Haben Sie noch Bücher als Literaturwissenschaftlerin? Haben Sie noch Bücher?
Ich habe Bücher. Ich habe mit meinem Mann zusammen sehr, sehr viel aussortiert. Wir haben die Sachen weitergegeben und wir haben jetzt noch unsere Herzensbücher aufgehoben. Und wir haben Bücher aufgehoben, die wir noch mal lesen wollen oder überhaupt lesen wollen. Aber auch da gibt es keine Regel. Also wenn jemand sagt, ich brauche all meine Bücher, weil Bücher sind für mich Identität, meine Identität, die ich dort wiederfinde, dann würde ich nie sagen, lassen Sie Ihre Bücher los. Dann schaffen wir eine Ordnung, wo man diese Bücher eben auch wiederfindet und auch gerne anschaut.
Und Sie würden auch nicht sagen, man muss jetzt den Buchrücken nach Farben sortieren?
Wenn das mein Kunde möchte, mache ich es mit ihm. Aber ich würde es nie verordnen.
Nicht nur die Ordnung in Räumen entscheidet, ob wir uns wohlfühlen. Auch die Räume selbst wirken sich auf die Stimmung aus. Und auch dafür gibt es ExpertInnen. Christopher Braun hat eine getroffen.
Erika Miro ist zertifizierte Architektur- und wohnpsychologische Beraterin. Heißt, sie ist spezialisiert darauf, Planungsfehler von Räumen von Anfang an zu verhindern oder sie entsprechend zu optimieren. Diese Räume können dabei einzelne Zimmer oder ganze Häuser sein, aber auch zum Beispiel Terrassen, Arztpraxen oder Büros.
Meine Aufgabe ist es, als psychologische Beraterin in dem Bereich darauf zu achten, dass die Bedürfnisse der Menschen erfüllt werden können. Sowas wie Licht, wie Farben, alles das spielt eine Rolle. Akustik, soziale Kontakte, das denkt man immer gar nicht, aber es ist einfach wichtig für eine Zufriedenheit zu Hause.
Jahrelang hat sie weltweit als Einkäuferin die neuesten Einrichtungstrends aufgespürt. Vor 9 Jahren hat sie sich dann selbstständig gemacht. In ihre Projekte ist sie häufig schon in der Planung involviert, wie in diesem Fall. Eine junge Familie hatte sich bereits vor dem Bau ihres Einfamilienhauses in Hamburg-Rahlstedt an sie gewandt.
Um einfach für sich herauszufinden, wie lösen wir es optimal, weil die schon auch sich überlegt haben, es kann nicht nur um das Gebäude gehen. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie kriegen wir die sogenannten weichen Faktoren auch berücksichtigt.
Inzwischen ist die Familie eingezogen. Außen hatte Erika Miro ihnen unter anderem zur Abgrenzung von den Nachbarn durch Pflanzen statt eines Zauns geraten. Innen zur Wahl von Eiche und Kork als Fußböden und Wohlfühlfarben für das Wohnzimmer. Und zur Umgestaltung der geplanten Küche.
Ich wollte halt so einen Tresen, ne? Man hat jetzt ja so einen Küchentresen üblicherweise, das ist so. Und du hast echt insistiert, das war schon fast ein bisschen frech. Also, wenn hier jetzt so ein Tresen wäre, ne? Wie wenig Platz hätten wir dann?
Das gefällt mir wirklich gut, weil es tatsächlich einen freien Blick und einen freien Durchlauf ermöglicht. Und mit Kindern ist das immer so, es wird einfach viel sich im Raum bewegt.
Nun sucht die Hausbesitzerin noch nach einem passenden Platz für ihre Nähecke.
Ich finde, dieser Platz wäre wunderbar geeignet dafür. Erstens kommt er den Kindern nicht so in die Quere. Ja. Und zweitens ist er sehr hell, finde ich. Und du hast das Licht von oben. Ja. Mein Tipp wäre da noch, dass du diesen Tisch vielleicht nicht an die Wand baust, sondern sozusagen ein Stückchen weiter vor, sodass du sozusagen zwischen Tisch und Wand sitzen könntest. Weil dann hättest du den Blick in den Raum.
Manchmal sind es eben die kleinen Dinge, die einen Raum optimieren, damit man sich dort mit seinen individuellen Bedürfnissen rundum wohlfühlen kann.
Räume einbeziehen, Frau Borges, machen Sie das auch?
Das mache ich auch. Also das, was ich mache, heißt ja schönste Ordnung und da gehört der Raum immer dazu. Und ich gehe mit meinen Kundinnen durch ihre Wohnungen und sage, was stört sie? Und dann sagen sie mir, was sie in ihren Räumen wahrnehmen. Und dann, wenn ich darf, sage ich dann, was ich sehe. Und daraus machen wir ein Konzept für eine Umstellung. Also ich habe zum Beispiel mal mit einer Dame, die sehr gerne kocht und eine kleine Küche und einen großen Esstisch dort hatte, aber irgendwie keine Freunde einladen konnte. Mit der haben wir nur den Tisch umgestellt ins Wohnzimmer, konnten wir 6 Stühle stellen und die konnte wieder ihre Freundinnen und Freunde und Bekannte einladen. Also die Umstellung eines Tisches hat zur Lebensveränderung geführt. Aber ich frage auch, mögen Sie die Farben? Möchten Sie mehr Kunst an der Wand? Gefällt Ihnen das Licht? Und wenn jemand sagt, nee, eigentlich nicht, dann berate ich natürlich ähnlich wie die Dame in dem Beitrag und sage, den Tisch könnte man so oder den Schreibtisch anders stellen.
Und da hilft wahrscheinlich manchmal so ein Blick von außen, weil man auch betriebsblind in der eigenen Wohnung wird oder dann auch vielleicht starr und sich nicht mehr wirklich verändern kann. Und dann so einen kleinen Push von außen, das hilft dann. Wenn jetzt unsere Zuschauer, Zuschauerinnen das Gefühl haben, ich würde eigentlich das jetzt auch machen gerne und möchte direkt anfangen, was können Sie geben für einen Rat?
Also ich gebe den Rat, die Eiger Nordwand nicht in einem Schritt erklimmen zu wollen und an einem Wochenende, sondern tatsächlich zu sagen, ich sortiere in Kategorien und in Etappen aus. Also ich widme mich einen Samstag mal nur meinen Schuhen mal und auch vielleicht nur 3 Stunden. Und dann bringe ich die Sachen auch gleich weg. Dann am nächsten Freitag oder Samstag, das trage ich mir auch in meinen Kalender ein als schönster Ordnungsslot, widme ich mich mal nur meiner Kosmetik und den Medikamenten. Dann nur mal den Tellern und Tassen. Also dass wir es quasi, wenn man in dem Bild bleiben will, wir besteigen sozusagen den Berg, in dem wir tatsächlich Etappen schaffen. Und eine Etappe ist immer eine Kategorie von Dingen. Denn nur wenn wir die Kategorie zusammenräumen, wenn wir wirklich sehen, oh Gott, 8 Tesa-Abroller, oh Gott, 43 Taschen, oh Gott, 85 Paar Schuhe, das ist wie so ein heilsamer Schock. Dann sieht man nämlich, okay, ich habe wirklich zu viel. Aber dafür muss man es tatsächlich aus der Wohnung mal an einen Platz bringen in der Kategorie. Und dann kann man, also dieser heilsame Schock hilft beim Loslassen.
Oder eben sich einmal eine Küchenschublade vornehmen und einmal die Kuschelkommodenschublade oder eben auch solche Orte. Wohin mit den Sachen? Wichtige Frage, aber wohin auch mit sich selbst? Das ist nämlich auch eine Frage, vor der sich viele von uns drücken. Wo will ich mal hin? Wo will ich beerdigt werden? Wie soll meine Trauerfeier aussehen? Laura Neumeister hat 2 Frauen in Hamburg getroffen, die Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt unterstützen.
Also ich weiß von meinem Freund, der hat gehofft, dass es eine Phase ist.
Mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, hat ihr wirklich Beileid gewünscht, dass ihre Tochter jetzt sowas macht.
Meine Familie war eher zurückhaltend und ich glaube, die fanden das eher ein bisschen befremdlich.
Meine Mutter war wirklich geschockt und jetzt will die Bestatterin werden.
Zwischen St. Pauli und Sternschanze, da wo Hamburg am lebendigsten ist, liegt das Büro der Bestatterin Julia Kreuch und Renske Steen.
Weil man sich hier überhaupt nicht verstecken kann und diese Offenheit genau dem entspricht, was wir damit wollen. Wir wollen, dass das Thema Sterben wieder normaler wird, dass es nicht aufgesetzt ist, dass es dazugehört, dass man darüber ins Gespräch kommt, auch wenn es gerade gar nicht ansteht oder wenn niemand gestorben ist, dass man sich traut, hier einfach reinzukommen.
Seit 4 Jahren sind die 2 selbstständig. Getroffen haben sie sich einst bei ihrem ersten Minijob im Bestattungsinstitut. Für beide der erste große Schritt Richtung Karrierewechsel. Während Julia Kreuch lange im Vertrieb bei einem Jobportal arbeitet, organisiert Renske Steen Marketing- und Kommunikationskampagnen in der Klassikmusikszene. Eigentlich waren sie damit auch ganz zufrieden.
Wir hatten beide, und das haben wir dann erst danach gemerkt, den Wunsch, Bestatterin zu werden. Und haben dann beide unabhängig voneinander genau diesen gleichen Weg gewählt und sind den dann hintereinander weg so hinterhergelaufen.
Aus dem Minijob wird Teilzeit, dann Vollzeit.
2024 eröffnen sie ihren eigenen Laden. Favel, passende Bestattungen.
Ich glaube, was uns ausmacht, ist, dass wir genau hingucken und sehr, sehr schnell rausbekommen, was unser Gegenüber, was die Familie, die Freunde, die Menschen, mit denen wir jetzt zu tun haben, brauchen. Und dass wir nichts überstülpen, dass wir nicht irgendwie Schema F überstülpen, jetzt muss das und das und das passieren.
Und vor allem, wir werten halt auch nicht. Also es ist ja alles fein. Also auch der ganz klassische Weg mit Kapelle, mit Kirche, mit Rosen, mit einem Sarg, mit einem Pastor. Das ist völlig fein, weil das ist auch für ganz viele Menschen passend und für andere eben nicht.
So wird auch das kleinste Leben groß gefeiert. Bei der Versorgung ein Räucherstäbchen angezündet oder aus der Trauerfeier eine Weihnachtsfeier.
Weil die Verstorbene war so ein Weihnachtsfan, dass die Familie gesagt hat, okay, dann werden auch Weihnachtslieder gespielt. Und diese kleinen Engelchen hat sie gesammelt und die wurden auch mit dekoriert. Und was ich eigentlich am allerschönsten daran finde, ist, dass der Dirigent, der wurde ihr mit ins Grab gegeben.
Das Sterben offen annehmen, über den Tod sprechen, wieder mehr Kultur in Bestattungskultur bringen. Dafür nutzen die beiden Social Media oder auch ganz offensiv ihr eigenes Schaufenster.
Wir haben das verlernt. Wir haben verlernt, wie Sterben ist, wie Trauern ist. Das war früher normaler, weil es nicht so versteckt war und die Menschen, und das tun sie in vielen anderen Kulturen auch immer, dass sie damit ganz normal umgehen.
Das bedeutet für die zwei auch, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen.
Renske macht das schon für mich.
Ich bring dich unter die
Erde. Du bringst mich, ja, auf jeden Fall bringst du mich unter die Erde.
Ich weiß ja auch wo.
Ja.
Ich weiß auch, was ich davor machen muss.
Aber bis es soweit ist, werden sie noch vielen Menschen dabei helfen, das letzte Kapitel ihres Lebens abzuschließen.
Ja, nicht leicht, das letzte Kapitel, aber gut, wenn man sich darüber zu Lebzeiten Gedanken macht. Ich nehme an, Sie haben.
Ja, ich habe lange im Hospiz gearbeitet, als Hospizhelferin. Und das hilft mir heute, tatsächlich auch Menschen in extremen Situationen zu begleiten. Also auch beim Ordnen und Konsolidieren gibt es Tränen und gibt es Zusammenbrüche. Und gibt es, also in Veränderungsprozessen gibt es Angst. Mhm. Und da kann ich auf einiges zurückgreifen. Dafür bin ich dankbar, was ich damals im Hospiz gelernt habe.
Frau Borgest, vielen Dank. Ich glaube, Sie haben doch bestimmt einige Menschen heute motiviert, vielleicht auch Mut gemacht, all diese Themen anzugehen und vielleicht ein bisschen Ordnung im eigenen Leben zu schaffen, weil Sie sagten ja, das Äußere wirkt sich auf das Innere aus und vielleicht ist der ein oder andere dann glücklicher nach der heutigen Sendung und nach dem Anfang.
Freuen.
Danke Ihnen
vielen
vielmals.
Dank.
Vielen Dank. Morgen kommt der beste Kollege der Welt, Hinak Baumgarten, und bei ihm zu Gast der Abenteurer und Fotograf Michael Martin. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche und hier geht es jetzt weiter mit Ihrem Landesprogramm. Dankeschön. Tschüss. Ja, sehr, also ich räume heute noch auf.